Hallo, hier ist Ursula, dein Podcast-Host und Gründerin der Cheatflower Academy. Wusstest du, dass wir seit kurzem eine kostenfreie Online-Community hosten, in der du dir jede Woche Ayurveda-Tipps und Inspiration für deinen Alltag holen kannst? Im Rahmen unserer Cheatflower 108-Community kannst du kostenfrei dabei sein. Es erwarten dich jede Woche Wissensimpulse, Inspiration in Form von Geschichten, Denkanstöße zur Reflexion, Austausch mit Gleichgesinnten und Wohlfühlzeit mit Meditation, Atemübungen oder Yoga. Wenn dich das interessiert, schau auf unsere Website www.jadeflower.academy. Ich freue mich, wenn ich auch dich dort bald begrüßen darf. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und danke dir, dass du hier bist.
Die vergleichen sich auch sehr gerne. Das reicht nicht, das Ziel erreicht zu haben, was man sich gesetzt hat, wenn der andere das auch erreicht hat, sondern man muss einfach einen draufgeben. Ich erkläre das auch gerne im Yoga-Setting. Alle normales, quasi machen normal die Position. Pitta 150% ist ganz tief drinnen, schwitzt, ja, und schaut natürlich noch auf die anderen, wie die das machen. Und als Vergleich, die Vata-Person, die würde in die Yogastunde gehen, sie klopft leise an, macht die Tür auf, fragt mal, bin ich hier richtig? Dann frage ich, hast du schon mal Yoga gemacht? Ja, schon seit 10 Jahren, aber ich mache es immer noch nicht ganz richtig, ich bin noch sehr unsicher, also total das Gegenteil, ja.
Herzlich willkommen bei Folge 52 von Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich, mit mir Ursula Feuerherd. Diesmal spreche ich mit Theresa Wolf über ein Thema, das leider heute Zeitgeistthema ist, und zwar die Erschöpfung. Theresa ist Psychologin, Sportwissenschaftlerin und Gründerin der Körpergutakademie. Im Interview geht es vor allem um mentale Aspekte, die zur Erschöpfung führen. Was besonders spannend war, waren die 5 Haupttreiber, von denen Theresa gesprochen hat, die unser Denken und Handeln beeinflussen und die oft einen großen Teil dazu beitragen, dass wir überhaupt in Zustände von Erschöpfung rutschen. Damit du mit dem Wissen auch handfest arbeiten kannst, haben wir in den Shownotes einen Treiber-Test verlinkt, den uns die Körpergutakademie zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt geht's direkt los. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Theresa. Ich freue mich riesig, dass du zum zweiten Mal bei mir im Podcast bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich wieder da sein darf und mein Wissen mit dir und mit den anderen teilen darf.
Danke. Wir sprechen heute über ein Thema, das sehr präsent ist, was viele kennen. Es geht um die Erschöpfung. Und Theresa, vielleicht magst du noch mal einen Einstieg geben, wer du bist, wer die Körpergutakademie ist und auch, wie ihr mit dem Thema Erschöpfung da umgeht.
Voll gern. Danke auch fürs Aufgreifen von diesem Thema, was heutzutage wirklich, wirklich wichtig ist. Also gerade auch, finde ich, in unserer Gesellschaft immer mehr Thema werden sollte. Erstens mal den Mut auch dazu zu sagen, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr so. Also, dass das auch etwas normaler wird, sich das, also zu trauen, sich das zuzugeben, sich selbst auch zuzugeben, dass man keine Ressourcen mehr hat. Und gleichzeitig dann eben auch mehr auch dieses Wissen rauszubringen, so wie du es jetzt auch mit diesem Podcast machst oder mit diesem Interview auch. Was kann man da tun? Wie erkennt man das? Also, das ist einfach wirklich ein wichtiges Thema. Warum ist mir das so wichtig? Bei mir, also ich bin Psychologin und Sportwissenschaftlerin, ich habe einfach nicht anders können, wie beides zu studieren, weil ich einfach finde, dass die beiden Komponenten so wichtig sind und so gut auch zusammenpassen. Mir hat immer dann noch so ein bisschen diese Ernährung gefehlt zum Thema ganzheitliche Gesundheit und da bin ich dann einfach in die Ernährungspsychologie mehr eingetaucht, also quasi auch, warum essen wir immer noch Zucker, obwohl wir wissen, das tut uns nicht gut? Was steckt da dahinter an Bedürfnissen? Und gleichzeitig aber auch habe ich mich dann vom Ayurveda extrem gut abgeholt gefühlt. Auch diese verschiedenen Persönlichkeiten, die das Ayurveda auch quasi benennt, war für mich total stimmig. Und so habe ich meinen Weg gefunden, bin jetzt über also fast 10 Jahre selbstständig auch mit Körpergut beziehungsweise der Körpergut Akademie und mein Anspruch ist einfach, diese Psyche mitzunehmen und die Motivationspsychologie, die Persönlichkeitspsychologie, wenn es um Gesundheit geht, also auch wirklich Menschen zu helfen, ganzheitlich gesund zu leben, aber so, wie es zu ihnen passt. Also nicht so, wie es einem aufgedrückt wird, sondern so, wie es wirklich sich gut anfühlt und wirklich auch zu 100% die Lebensqualität erhöht und nicht nur das äußere Erscheinungsbild oder was weiß ich was, sondern wirklich dieses Gefühl, wie stehe ich in der Früh auf, freue ich mich auf den Tag mit meinem ganzen System oder eben noch nicht und wie könnte ich das vielleicht auch ändern.
Also voller Ayurveda-Ansatz integriert.
Voll.
Ja. Ja, Theresa, vielen Dank. Das heißt, bei euch geht's viel um Bewegung und vielleicht wollen wir da gleich einsteigen in das Thema Erschöpfung. Wie seht ihr das in der Körpergut-Akademie?
Also bei Bewegung fängt schon mal an, dass gerade wenn es zum Beispiel, also ich kenne so diese Persönlichkeiten zwischen, ich mache gar keine Bewegung mehr, ich kann einfach nicht mehr. Also das sind wir auch schon zu einem gewissen Maß in einer Erschöpfung drinnen, meiner Meinung nach, wenn wir quasi, oder das ist so ein bisschen das Vorzeichen, was irgendwann vielleicht zu einer Erschöpfung führen könnte, wenn wir uns keine Zeit mehr für uns nehmen. Also einfach für uns selbst. Wir sind unser bester Freund, unsere beste Freundin. Wenn wir nicht hier sind, wenn wir nicht in unserer Fülle sind, dann bringen uns unsere Partner nichts, unsere Kinder nichts. Dann könnten wir so und so viel Geld gewinnen, dann könnten wir im Traumparadies wohnen, was wir immer schon wollten, aber haben nichts davon, weil wir einfach nicht in unserer Fülle sind. Und das finde ich einfach so wichtig, wenn es um Gesundheit geht, egal um, ob es um Bewegung geht oder gesunde Ernährung oder einfach das Glas Wein mit der Freundin, was auch sehr gut tun kann für unsere Gesundheit und für unsere psychische Gesundheit. Also da versuche ich auch immer abzuwägen, gut, Alkohol ist nachweislich schlecht für unseren Körper. Gleichzeitig einen sozialen, lustigen Moment mit einer Freundin zu haben, ist nachweislich gut für unseren Körper. Das heißt, das hat einfach Plus- und Minuseffekte in dem Moment für unseren Körper.
Also nicht so dogmatisch an die Sachen rangehen.
Oder? Ja, genau. Das ist mir persönlich immer sehr wichtig, dass
ja,
wir auch wirklich diese Genussmomente reinbringen und Menschen bleiben, oder?
Also absolut,
dieses, ja. Genau, das ist schon noch was ich im Psychologiestudium sehr viel gesehen habe, die Störungsbilder. Im Gesundheitsbereich wäre das zum Beispiel eine Essstörung. Da dürfen wir wirklich auch aufpassen und deswegen ist es mir so wichtig, diesen Genuss auch zu betonen. Und dieses, es geht um die genussvolle Lebensqualität am Ende und dass wir Gesundheitsroutinen finden, die uns irgendwo auch Spaß machen, wo wir das verstehen, warum wir das machen, nicht eben uns irgendwer nur aufgedrückt hat und für unser großes Ganze einzahlt und nicht nur für den jetzigen Moment, also auch da quasi in das reinzugehen. Und Bewegung kann extrem viel bewirken in einer Erschöpfung, also indem wir mal zum Beispiel und sagen, okay, ich gehe in sanfte Bewegung rein. Spazieren gehen zum Beispiel ist sanfte Bewegung. Ich bemühe mich gerade wirklich, wenn ich in den Wald spazieren gehe, mein Handy nicht mitzunehmen. Und es macht so viel aus. Ich bin jedes Mal wirklich so stolz auf mich und so überrascht, was das ausmacht, wenn ich keine Ablenkung habe und wenn ich einfach nur gehen kann und schauen kann und mit meinen Gedanken bin. Und das alleine ist schon eine Form von Bewegung, wo wir uns in dem Moment, wo wir losgehen, sagen, ich mache jetzt etwas für mich quasi. Und ich finde, Bewegung zu machen, ist allgemein ein extremer Akt der Selbstliebe zu sich selbst, zu den eigenen quasi Emotionen, weil wir uns dadurch ausgeglichener fühlen. Also es gibt wirklich Studienlage, die sowohl mit leichten depressiven Menschen als auch mit uns als nicht kranken Menschen quasi, dass Bewegung die Befindlichkeit erhöht. Und ich höre immer doppelt hin, wenn zum Beispiel in einem Health Coaching jemand sagt, ja, ich habe keine Zeit für Bewegung, dann darf man das hinterfragen, weil das ist ein großes X zu sich selbst.
Ja,
quasi. Ja. Und da nimmt man viele andere Dinge gerade als erstes und mein Ansatz ist einfach, Bewegung so einzubauen, dass es eben nicht uns noch mehr erschöpft, also zu Momenten, wo wir ganz, ganz wenig Energie haben, dann joggen gehen zu wollen, 10 Kilometer und noch fertiger zu sein nachher, sondern wirklich auch die Bewegung an unser Energielevel anzupassen, aber wirklich auch zu schauen, selbst wenn ich ganz wenig Energie habe am Abend, gehe ich noch 10 Minuten um den Häuserblock spazieren. So als hätte ich einen Hund, führe ich mich selbst Gassi.
Ja, und aus Ayurveda-Sicht kann man ja auch so hinschauen, dass da das Prana, die Energie im Körper kommt wieder in Gang. Und wenn man erschöpft ist oder es ist auch viel Tamas da, dass man gar nicht mehr Lust hat, dann reicht auch schon was Kleines. Und wir haben ja halt ein großes Leistungsdenken auch in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft. Und da hat man oft das Gefühl, ja, was bringt mir jetzt das Spazierengehen oder 10 Minuten Yoga oder so.
Ja. Genau, und das ist schon ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, wenn es um Erschöpfung geht, dieses, wer hat eigentlich gesagt, dass das wahr ist, dass wir immer leisten müssen? Also dieses, was so über unsere gesamten Gesellschaft so ein bisschen drüber hängt, was viele von uns, zumindest jetzt auch in meinem Jahrgang oder Generation, einfach mitbekommen hat, so ein bisschen, oder irgendwelche abstrusen Glaubenssätze von der Kindheit mitgenommen hat, okay, wir sind nur was wert, wenn wir etwas leisten. Und das führt halt einfach zu den Verhaltensweisen, die wir heute zeigen. Und es wäre so einfach, so wie du sagst, das Prana wieder in die Gänge zu bringen, einfach auch für sich mal das Nervensystem ein bisschen zu reduzieren. Es gibt so einfache Dinge, mal die Augen schließen. Mm. Einfach nur stehen und kurz die Augen schließen. Da sind da sehen wir nichts mehr, das sind keine Einflüsse mehr. Das ist ein Moment Ruhe für unser Nervensystem. Nur irgendwie haben wir alle das Gefühl, es muss schwer sein im Leben. Was wirkt? Alles, was wirkt, ist irgendwie was, was schwierig ist, was irgendwie hart erkämpft ist, etc. Und dass es so einfache Methoden gibt, die nicht einmal Zeit brauchen, um uns wirklich zu helfen, das wollen viele Menschen einfach nicht sehen.
Ja, ja. Theresa, darf ich mal deinen Blickwinkel als Psychologin abholen? Was ist eigentlich Erschöpfung? Wie kann man das definieren? Also ab wann ist man in einem Zustand von Erschöpfung, der vielleicht alarmierend ist, und was sind so die ersten leisen Vorzeichen, wo man dagegen steuern könnte?
Also Erschöpfung würde ich jetzt in meinem Setting definieren, gerade auch wenn wir eher noch in diesem gesunden Bereich sind und noch nicht in einem extrem klinischen Burnout mit Depressionen und allem drumherum, dass wir über einen bestimmten Zeitraum, und je länger dieser Zeitraum anhält, desto eher gewöhnen wir uns dran und desto eher wird es dann auch irgendwann wirklich zu einer psychischen Störung, wie zum Beispiel zu einem Burnout, dass wir mehr Ressourcen verbrauchen, als wir wieder auftanken. Es ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Mhm. Ganz, ganz ähnlich zu der Ernährung. Wenn wir mehr essen, als wir verbrauchen, nehmen wir zu. Yeah. Wenn wir weniger essen, als wir verbrauchen, nehmen wir ab. Und das Zunehmen würde ich jetzt im Sinne des Energiehaushalts und bei Erschöpfungszustand nehmen, in Bezug auf, dann habe ich halt ganz viel Energie und bin in meiner Fülle, wenn ich mehr auflade, als ich verbrauche. Und wenn ich weniger auflade, als ich verbrauche, beziehungsweise einfach mehr verbrauche, als ich habe und meine Ressourcen irgendwann am Ende sind, da gibt es auch die Bilder wie zum Beispiel von einem simplen Akku, wenn ich nicht mich jeden Tag wieder auflade, kann ich davon ein bisschen zehren. Das sind dann auch die Phasen in unserem Leben, die in der Psychologie auch als kritische Lebensereignisse zum Beispiel gesehen werden. Schicksalsschläge, das Erfahren von einer Krankheit, jemand im Umfeld ist etwas passiert, Jobverlust, Wohnungverlust, was auch immer. Das sind Phasen, die wir schaffen, also eine bestimmte begrenzte Zeit. Auch wenn das was ist, wo wir quasi mental verstehen, das ist jetzt begrenzt. Es ist mir jetzt passiert, ich bin Opfer von etwas geworden. Jetzt geht es darum, auch wirklich da mir mal leid zu tun, vielleicht als erste Reaktion, wirklich zu sagen, das ist scheiße, das ist nicht gut, Entschuldigung fürs Schimpfwort, aber das wollen wir nicht gerade so. Und dann aber auch eben mit den Ressourcen, die wir vorher aufgebaut haben, idealerweise das dann auch wirklich mehr oder weniger gut zu schaffen und vielleicht im Idealfall, und dann reden wir von Resilienz, von Widerstandsfähigkeit, stärker rauszugehen als vorher. Mm. Und da kommen wir auch zu den Ressourcen, wenn wir Menschen sind, die prinzipiell viele Ressourcen von Anfang an haben. Das ist übrigens nicht was, was von alleine passiert. Viele Menschen fragen mich manchmal so, ja, du bist so gut drauf, und mir wird manchmal dann unterstellt, das wurde mir in die Wiege gelegt. Mm. Wenn ich aber erzählen würde, was ich tagtäglich für mich mache an Selbstliebe und an Entscheidungen und Gedanken, wie ich mit mir spreche und wie lange ich das schon trainiere, um so zu sein, wie ich jetzt bin, sollte jeder verstehen, dass es nicht in die Wiege gelegt worden ist, abgesehen von einem kleinen Prozentsatz Genetik etc., Hang zu Depressionen aufgrund der Familiengeschichte etc., sondern dass wir was dagegen tun können und eben trainieren können, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist quasi so ein bisschen der Weg, den man gehen kann und die Entscheidung, die man gehen kann. Und in dem Moment, wo wir quasi merken, es ist irgendwas komisch. Also nehmen wir mal an, wir sind jetzt eben in einem System, wo wir gerade noch Ressourcen haben. Es ist kein Schicksalsschlag passiert etc., weil das ist, finde ich, eine andere Situation. Ja. Sondern wirklich, wir im Alltag beginnen wir, uns auszulaugen, also mehr eben Ressourcen zu verschwenden, zu verbrauchen, als wir uns wieder aufladen. Wir vergessen einfach mal über den Zeitraum, das kann wirklich jedem von uns passieren, dass wir uns um uns selbst kümmern. Ein gutes Beispiel sind Frauen, die Kinder kriegen, erstes Kind, zweites Kind, danach kommt die Erkenntnis, Moment, ich habe jetzt 5 Jahre mich null oder minus 1000 um mich gekümmert. Und dann kommt die Realisierung, okay, so geht's nicht mehr weiter, außer ich möchte chronisch unzufrieden und unglücklich sein. Ich darf wieder für mich einstehen, ich darf mich wieder abgrenzen, ich darf wieder sagen, ich bin eigentlich meine wichtigste Ressource und mir muss es erstmal gut gehen, damit ich anderen geben kann. Und das hängt natürlich auch wieder sehr viel von der Kindheit auch ab, was wir da für Glaubenssätze haben, wann wir wertvoll sind. Und manche Menschen haben einfach mitbekommen, wenn du gibst, wenn du immer nur tust, wenn du immer nur gefällig bist, wenn du dich hinten anstellst, dann bist du wertvoll, dann bist du ein guter Mensch, dann hast du ein gutes Karma, dann kommst du in den Himmel, wo auch immer, wie auch immer man das quasi nennen möchte. Nur es gibt, finde ich, bei allem eine Balance. Und wenn jemand jetzt über Monate, würde ich jetzt mal sagen, das macht oder auch über Jahre, es gibt Menschen, die das über Jahre machen, und man so ein bisschen auf sich selbst vergisst, dann kommen erste Symptome. Das sind bei manchen Menschen auch so Stresssymptome wie extreme Gereiztheit. Das geht so mehr in diese Pitta-Thematik rein. Oder auch diese extreme Vulnerabilität, also dass man schnell zum Weinen beginnt. Das ist zum Beispiel bei mir ein Trick oder etwas, wo ich sofort merken würde, wenn ich zu lange in einer Stressphase bin, dass ich einfach, jemand sagt was zu mir und ich könnte weinen und ich denke so, eigentlich war das nicht traurig und überhaupt nicht, aber das ist einfach meine Reaktion auf was, wenn ich quasi total am Limit bin, bevor ich wirklich in eine Erschöpfung komme, merke ich, okay, das ist jetzt ein erstes Anzeichen, ich sollte jetzt was ändern. Und dann setze ich mich zum Computer und schaue, was könnte ich arbeitstechnisch ändern. Dann schaue ich mir mal meine Freundesliste an und schaue, was könnte ich da ändern. Für Mamas geht es dann darum zu schauen, wann kann ich mir mehr Räume für mich nehmen? Kann ich meinem Partner besser noch kommunizieren, was ich brauche? Kann ich bei meinen Telefonaten nicht abheben, weil ich weiß, die ziehen mich wieder runter. Also dann geht es darum, wieder die Energiegeber zu mobilisieren quasi.
Ja, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, wie unterschiedlich wir auf Überbelastung reagieren. Was ich oft schwer oder wo man ein bisschen genauer hinschauen muss, ist zu unterscheiden, also wenn jetzt die Ayurveda-Sicht ein bisschen reinbringen, diese Gereiztheit, das haben oft die für Pitta haben, das Weinerliche wäre dann eher das Vata, das Wegschieben vielleicht eher aus der Kapha-Richtung. Aber wie kann man denn zum Beispiel Trägheit von Erschöpfung gut unterscheiden?
Also ich würde tatsächlich sagen, Trägheit, also du meinst also so allgemeine Trägheit, die Kapha-Menschen oft.
Ja, genau, genau.
Und ob es quasi schon in Richtung Erschöpfung geht.
Ja, richtig.
Ja, also ich würde sagen, prinzipiell bei allen Ayurveda-Doshas quasi gibt es die Symptome dahinter, wenn das Dosha ein bisschen aus der Balance gerät, dass wir eben ein Kapha-Person sich immer wieder mal merkt, okay, jetzt werde ich echt träge. Ich habe gerade, diese Woche fällt es mir schwer, ins Yoga zu gehen. Eigentlich habe ich null Lust, irgendwen zu treffen. Ich merke, hey, die Couch ist gerade irgendwie, das ist mein bester Freund. Das kann zum Beispiel dann mit dem Zyklus auch zusammenhängen bei Frauen. Aber gleichzeitig kommt dann spätestens nach 1-2 Wochen wieder die Phase, wenn das Wetter vielleicht besser ist, wenn so die Außenrahmenbedingungen anders sind, wenn im Job irgendjemand anderer wieder da ist, den man gern hat, kommt wieder dieses Gefühl von, okay, ich möchte was tun. Also dass quasi die Symptome da sind, aber nicht irgendwie dauerhaft da sind, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das Gleiche auch bei Vata, wenn es um das Thema geht, innere Unruhe. Ich merke eine totale Überreizung. Ich quasi habe das Gefühl, 1000 Gedanken zu haben. Ich mache mir über alles Sorgen. Wenn das was ist, was plötzlich wirklich über Wochen und Monate anhält und dann noch quasi dazu kommt noch dieses Gefühl von, und das ist bei allen so, bei allen Doshas quasi, wenn es noch mehr aus der Balance rausgeht, dass es quasi nicht mehr ein normales, ich bin jetzt aus der Balance ist, sondern eben wirklich in Richtung chronische Erschöpfung geht und Krankheitsbild, dann ist wirklich dieses Gefühl von, ich kann nicht mehr, es macht mir keinen Spaß mehr, ich sehe überhaupt keinen Grund darin, irgendwie den nächsten Tag zu bestreiten, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein Watter-Personen auf der Couch liegen bleibt, aber nicht im Sinne der Depression immer, sondern eher in diesem Sinne von, warum bin ich hier? Ich funktioniere einfach nur noch. Ich bin eine Maschine. Ich bin irgendwo eingebettet in einem Hamsterrad. Ich sehe keinen Weg raus mehr. Und das ist dann irgendwo auch das Problem dahinter, dass dann die Ressourcen nicht mehr da sind und die Kreativität nicht mehr genährt werden kann, dass man einen Ausweg sieht. Also dass man so diesen Lichtblick sieht, wie es bei normalen Schicksalsschlägen ist, dass man doch irgendwann merkt, da ist der Weg raus. Ich habe jetzt irgendwie nach Monaten doch einen Job gefunden, was auch immer. Also, oder ich erkenne, ich kann mich wieder aufbauen, sondern dass man eher immer mehr da reinrutscht und so wirklich so eine Wolke über einem drüber ist von, also ich habe mir da jetzt ein System aufgebaut, Glaubenssätze, ein System vom Außen, das sich daran gewöhnt hat auch, dass ich nur gebe, dass ich mich nicht abgrenzen kann, dass ich die perfekte Person bin, je nach Dosha eben auch unterschiedlich. Da kann ich sonst gerne auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Auch die unterschiedlichen Antreiber nämlich pro Dosha ja, sind noch ein bisschen
gern, lass uns mal drüber sprechen, was uns überhaupt dazu bringt, dass wir in so energieraubende Muster reingehen.
Ja, also ich glaube, dass abgesehen von der Gesellschaft und von diesen Glaubenssätzen, die gesamte Gesellschaft hat, und dass wir irgendwo in einem System ja drinnen sind, wo wir leisten dürfen für monetäre, quasi monetäres Gegenmittel quasi, geht es meiner Meinung nach nicht darum, dass wir von einer normalen Arbeit erschöpft werden, sondern es geht vielmehr darum, welche Glaubenssätze dahinter sind im Sinne von innere Antreiber, nennt man das in der Psychologie auch, die quasi irgendwann durch Glaubenssätze entstanden sind. Da gibt es 5 verschiedene Antreiber und zum Beispiel, je nach Dosha könnte man auch sagen, wenn jemand sehr Pitta geprägt ist, haben Pitta-Menschen oft den Antreiber, ich muss alles perfekt machen. Das heißt, die sind sehr ehrgeizig, die wollen auf jeden Fall die Besten sein. Die vergleichen sich auch sehr gerne. Das reicht nicht, das Ziel erreicht zu haben, was man sich gesetzt hat, wenn der andere das auch erreicht hat, sondern man muss einfach einen draufgeben. Also das ist das. Und ich erkläre das auch gerne im Yoga-Setting, wenn in die Yogastunde ein Pitta-Mensch kommt. Das sind die, die ganz selbstbewusst in die Tür gehen. Selbst wenn sie vielleicht ein bisschen zu spät sind, ja, hallo, hier bin ich. Hast du schon mal Yoga gemacht? Würde ich dann fragen, nein, aber ich kann das. Also ganz ehrlich, kein Problem. Dann setzen sie sich erste Reihe direkt dahin, weil sie wollen den maximalen Output haben. Also bitte, Menschen wollen auch extreme Effizienz haben. Ich habe natürlich vorher gesagt, ja, versuch wirklich nicht zu viel zu machen, wenn du das erste Mal machst. Alle normales, quasi machen normal die Position. Pitta, 150% ist ganz tief drinnen, schwitzt, ja. Und schaut natürlich noch auf die anderen, wie die das machen. Und als Vergleich, die Watte-Person, die würde in die Yogastunde gehen, ist ganz, ganz vor, also klopft leise an, macht die Tür auf, fragt mal, bin ich hier richtig? Ich weiß nicht, macht sich gleich einmal ein bisschen Sorgen. Dann frage ich, hast du schon mal Yoga gemacht? Ja, schon seit 10 Jahren, aber ich mache es immer noch nicht ganz richtig. Ich bin noch sehr unsicher. Also total das Gegenteil, ja. Und dann sage ich, ja, vielleicht magst du in die erste Reihe kommen. Nein, ich möchte niemandem hier irgendwie die Show stellen. Nein, nein, ich setze mich lieber in die letzte Reihe. Und dann Pitta-Mensch, erste Reihe, schwitzt. Watta-Mensch geht ganz wenig in die Position rein, hebt die Hand. Entschuldigung, mache ich das eh richtig? Ja. Also das ist quasi so dieser Unterschied auch. Die Vata-Person hat das Problem oder die Herausforderung, immer so auch ein bisschen zu schauen, wie stehe ich da, sich immer Sorgen zu machen, auch ein bisschen dieses gleichzeitig auch so ein bisschen, naja, ich will es schon irgendwie schnell machen, weil ich bin ja ein bisschen ein unruhiger Mensch, ich habe sehr viel Bewegung in uns, also quasi so leistungsgetriebene Vata-Menschen tendieren nicht unbedingt dazu, alles perfekt machen zu wollen, sondern alles so ein bisschen schnell machen zu wollen. So, sie reden schnell, machen schnell, haben 1000 Tasks offen und wollen quasi so wirklich die Power in diese Schnelligkeit transformieren. Und das ist dann ein Problem, wenn es irgendwie auch in diese ersten Anzeichen der Erschöpfung geht, dass man total vergesslich wird, dass man irgendwie einfach nichts mehr miteinander wirklich verbinden kann, dass man Konzentrationsschwäche auch hat und einfach eine totale Nervensystemüberreizung hat. Und die Pitta-Person entwickelt dann eher auch die inneren quasi Entzündungsbilder, Haarausfall auch. Also man merkt echt, bei Führungskräften kommt es oft vor, bei Männlichen, die irgendwie bis 35 hardcore durchgearbeitet haben. Und ich wohne ja jetzt gerade in Zürich und da sieht man echt viele so Manager, die eigentlich, die könnten auch schon, wie sie das Alter mäßig, aber sie schauen viel älter aus und haben keine Haare mehr. Also es ist wirklich dieses extreme, das extreme Pitta,
das
rauskommt. Und und Kapha, sage ich immer, kommt gar nicht erst.
Genau, ich wollte dich noch bitten um die dritte, das ist halt Comedian-Qualität, genau. Wie du es lieferst.
Voll, also und es ist aber wirklich so, also meine Schwester und meine Mama sind starke Pitta-Menschen. Das war so faszinierend, die in meinen Stunden zu sehen, weil die einfach hardcore Gas gegeben haben. Ich habe sehr viel, also ich habe doch einen großen Anteil noch Vata in mir, deswegen ist es mir einfach oft wurscht, immer so auf Perfektheit zu gehen, sondern ich bin eher die Effiziente so ein bisschen. Und Kapha eben hat Probleme, überhaupt erst zu kommen. Da dürfen wir echt auch schauen, dass es der Person Spaß macht. Und die haben manchmal auch dieses Gefälligsein, also dieses für andere immer da sein. Das ist so deren Tendenz an Antreibern, die sie entwickeln können. Man kann natürlich immer auch die anderen Glaubenssätze entwickeln. Wenn ein Kapha-Kind eine Mutter hat, die sehr perfektionistisch ist und dem Kind ständig sagt, nein, das muss genau perfekt sein, du musst nur Einser schreiben, ohne dem bist du nichts wert, kann trotzdem eine Kapha-Persönlichkeit den Antreiber entwickeln. Ich muss alles perfekt machen. Aber sie tendieren eher zu diesem Fels in der Brandung sein. Und was bedeutet das? Die anderen können sich anlehnen, die zählen immer auf einen und ich selber nehme mich ein bisschen zurück, schaue nicht so sehr auf meine Bedürfnisse, bin immer für die anderen da, ich kann ja auch so gut zuhören und so weiter. Und dann trifft der Vata-Mensch auf den Kapha-Mensch und der Vata-Mensch redet die ganze Zeit und der Kapha-Mensch ist ja so, der halt zuhört und dann ist die Stunde vergangen und man wurde nicht gefragt, wie es einem selber geht, so ein bisschen auch. Und aus dem heraus merke ich zumindest auch aus meiner Coaching-Erfahrung, wenn ich mit Personen arbeite, dass sehr, sehr viele Erschöpfungszustände daraus resultieren, dass wir einfach uns jeden Tag selber sagen, ich bin nur etwas wert, wenn ich es perfekt mache, ich bin nur etwas wert, wenn ich Leistung gebe, es muss schwer sein, wenn ich mich anstrenge, ist es gut quasi oder gut genug. Und wir haben ja auch in unserer Gesellschaft ganz viele so Sätze. Also Arbeit muss irgendwie hart sein oder Geld muss man sich verdienen oder ohne Fleiß kein Preis. Also diese ganzen Sachen. Und ich bin eher mittlerweile ein Fan davon, weil es für mich einfach super funktioniert. Es darf leicht sein.
Schön.
Wenn es leicht ist, ist es einfach der schönste Ratgeber und Wegweiser, weil ja, dann funktioniert es für mich, dann ist es auf mich abgestimmt. Nur das braucht einfach auch mal diese Selbsterlaubnis und wirklich dieses Hinterfragen, was sagen wir uns eigentlich täglich.
Genau, ich glaube, dass wir ganz viel in diesen Denkmustern, die so tief drinnen stecken, dass wir das gar nicht merken. Also das ist wie ein Schleier, der über uns liegt und wir nehmen die Welt durch diesen Schleier wahr. Jetzt wollte ich dich fragen, du hast ja vorhin von 5 Treibern gesprochen, kannst du die uns nochmal auflisten?
Voll. Also das eine ist eben, beeil dich, mach es schnell. Das heißt, da geht es darum, wenn wir das entwickelt haben und man kann dann eben auch Vata-Pitta-Antreiber haben. Also, und vielleicht da noch kurz zur Erklärung, bei den inneren Antreibern geht es darum, wir haben die alle zu einem gewissen Ausmaß in einem gesunden Zustand in uns drinnen. Das ist etwas, was uns motiviert. Ohne denen, ohne einen gewissen Leistungsanspruch würden wir alle nichts erreichen. Also wir wollen jetzt auch nicht, dass wir alle nichts mehr machen quasi, sondern es geht darum, diese Antreiber in einem gesunden Maß zu haben. Also zum Beispiel, wenn wir den Antreiber haben, beeil dich, dann geht es darum, dass wir nicht wie eine Schnecke durchs Leben gehen, sondern dass wir halt ein Verständnis davon haben, die Dinge müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt werden. Wenn wir aber das zu viel haben in uns, wenn es quasi in den ungesunden Bereich geht, dann haben wir ständig dieses Gefühl von, das kann nicht schnell genug gehen, auch quasi businesstechnisch, ich muss jetzt noch einen Workshop geben, das muss alles jetzt funktionieren, auch so ein bisschen diese Ungeduld auch und dieser Anspruch an sich selbst, eben alles sehr, sehr schnell zu machen. Und ein Gegenglaubenssatz, weil es geht ja dann auch darum, diesen Glaubenssatz auch wiederum zu verändern und da dann auch zum Beispiel zu sagen, okay, ich verändere jetzt beeil dich oder du musst alles schnell machen in ich habe alle Zeit der Welt oder ich kann mir Zeit lassen oder in der Ruhe liegt die Kraft. Also einen stimmigen Glaubenssatz für sich selbst zu verwenden. Und vielleicht das Beispiel, wie sich sowas entwickeln kann. Ich bin im August geboren, das heißt, ich war immer die Jüngste in der Schulzeit und alles und wurde immer so ein bisschen darüber bestätigt, du bist ja schon so weit, obwohl du noch so jung bist. Also immer dieses, was du alles schon geschafft hast, mit Matura mit 17. Und über sowas, die Bestätigung von außen, entwickelt sich dann der Glaubenssatz zum Beispiel, wenn ich schneller bin als die anderen, bin ich was wert. Dann habe ich eine Zeit lang eben sehr motiviert, könnte man von außen sagen, wenn man das von außen sieht, eben sehr motiviert, studiert etc. Und irgendwann aber dann gemerkt, Moment, warum stresse ich mich eigentlich so? Ich habe so viel Zeit noch. Mhm. Und das dann eben auch in einer Coaching-Arbeit quasi, in einer Glaubenssatztransformation, die eben auch Teil des Health-Coachings ist, was ich unterrichte in unseren Ausbildungen, dass wir quasi da dann schauen, wie würde mein Leben ausschauen, wenn ich weiterhin von diesem Glaubenssatz überzeugt bin und jetzt 90 bin. Was habe ich, also wie, dann merkt man quasi auch, das ist natürlich das kann eine Stunde dauern, diese Übung, geht es dann auch darum, in den Körper reinzufühlen. Und irgendwann, wenn man so diese Zeitschritte macht und immer noch diesen Glaubenssatz, denkt man sich so, oh mein Gott, ich will diesen Glaubenssatz nicht mehr haben. Mhm. Wie schrecklich ist es, dass ich da so durchs Leben haste quasi. Mhm. Und dann schaut man gemeinsam, wie kann man das auflösen, nämlich zum Beispiel, ich genieße jeden Moment oder ich genieße, dass ich Zeit habe und schaut mal, wie das Leben ausschauen könnte, wenn man diesen neuen Glaubenssatz lebt und plötzlich ist es so, oh mein Gott, das ist so schön, das ist einfach eine ganz andere Version von dem. Das verändert man ja nicht von einem Tag auf den anderen, aber ich habe für mich seitdem auch einfach gelernt, mir mehr Zeit zu lassen. Und mittlerweile habe ich diesen alten Glaubenssatz gar nicht mehr. Aber es braucht natürlich dieses schon sich bewusst machen, Moment, da falle ich wieder in ein altes Muster rein. Nein, ich muss nicht jetzt ein Buch schreiben. Ich kann das auch erst mit 50 schreiben. Wie cool, dass ich mich jetzt darauf freuen kann, das mit 50 zu schreiben. Also einfach da auch sich ein bisschen die Zeit zu lassen, den zu verändern, genau.
Mhm. Also Perfektionismus haben wir gehabt, dann mach schnell.
Genau, mach schnell. Sei perfekt ist dieser Perfektionismus. Sei gefällig ist das, was ich bei Kaffee erwähnt habe. Da kann man sich nicht wirklich abgrenzen. Da sagt man immer ja und erzählt sich eine große Lüge. Bin da immer gerne noch ein bisschen provokant. Wenn Menschen den Antreiber sehr hoch haben, dann redet man sich das gut, indem man sagt, ja, aber ich mache was Gutes, wenn ich anderen helfe. Und eigentlich ist es total egoistisch, immer den anderen zu helfen. Warum? Weil die anderen einem selbst nicht helfen können dann. Also helfen, warum sind manche Menschen in diesem Helfen drinnen? Und da zählt ja die gesamte Gesundheitsbranche meistens dazu. Also die wirklich aus vollem Herzen anderen Menschen helfen wollen, sind ja oft in der Gesundheitsbranche, deswegen habe ich da auch diese provokativen Aussagen parat. Ich sage das natürlich immer mit so einem sehr liebevollen Unterton, aber wir quasi, das Problem ist, wenn wir immer nur anderen helfen, dann fühlen wir uns die ganze Zeit gut, weil helfen ist schön, helfen ist was, was uns ja in dem Moment erfüllt, aber unser Umfeld kann uns nicht helfen, das heißt, wir nehmen denen diesen schönen Moment. Und wenn wir plötzlich mal sagen, okay, ich höre jetzt auf mit diesem immer gefällig zu sein, immer zu helfen zu wollen Und das ist manchmal auch mit diesem Glaubenssatz kombiniert, der vierte ist nämlich, sei stark. Also ich bin stark, ich schaffe das alles, ich schaffe die Nachtschicht und dann noch X und dann helfe ich noch dem und da renne ich jetzt auch noch hin und helfe, dass ich auch mich da mal meinem Umfeld schwach zeigen darf, weil die anderen, wenn andere quasi jemanden fragen, um Hilfe bitten, sagen sie damit, ich bin schwach. Und ich als starke Person darf dann angerannt kommen mit meinem Gefällig-Antreiber und darf helfen und mich nachher gut fühlen. Aber gebe quasi der Person nie die Möglichkeit, auch zu sehen, dass ich auch nur ein Mensch bin und dass ich auch manchmal schwach bin, mal zu sagen, hey, eine Freundin anzurufen, zu sagen, hey, XY, mir geht's gerade einfach nicht gut, könntest du mir da helfen? Und ich schwöre wirklich allen, die zuhören, die Person wird sich so freuen, auch mal helfen zu können, wenn das nicht jetzt chronisch ungute Menschen sind, sage ich jetzt mal. Genau, und das ist schon noch spannend, mal umzudrehen quasi.
Ich möchte auch noch was an die Mütter unter uns, unter die Zuhörerinnen sagen, weil ich finde das auch das Beste, wenn man den Kindern sowas vorlebt und die dann auch diese Ressource mitkriegen, dass es gut ist, sich zu zeigen und auch um Hilfe zu bitten.
Voll. Ich glaube, das darf man sicher auch von klein auf lernen. Genau. Und uns kann halt auch, also gerade bei Müttern ist ja oft das, dass man nicht kommuniziert, dass man jetzt Hilfe braucht, dass man Hilfe im Haushalt braucht, dass man sich vielleicht eine Putzfrau wünschen würde. Wenn man das nicht kommuniziert, kann auch der Partner nicht darauf reagieren und sagen, ah Moment, dann schauen wir, dass wir finanzielle Ressourcen haben, um uns eine Haushaltshilfe zu ermöglichen oder noch weitere Kinderbetreuung oder Einkaufshilfe, wir lassen uns mal was liefern, was auch immer. Und ich glaube, das fehlt oft auch dieses, wenn wir eben das drinnen haben, wir sind stark, wir schaffen das, dass wir gar nicht erst mal uns erlauben, unser Bedürfnis zu kommunizieren und mal zu schauen, was da passiert, was da passieren würde quasi.
Ich finde diese Sicht mit den Treibern auch super spannend, wenn man sich dann vorstellt, dass dieses mach schnell, sei stark und Perfektionismus zum Beispiel zusammenkommt und dann ist man in einem Dasein als Mutter mit kleinen Kindern, uff, da wird's ziemlich hart, oder?
Ja, und das merkt man auch, finde ich, dann in dem Moment, wo ich quasi Mütter auch coache, dass auch das so unterschiedlich ist, was da für Themen hochkommen. Weil das manchmal ein super Lehrer ist auch einfach, dieses, okay, ich kann jetzt das nicht schnell machen, weil das Kind macht einfach nicht schneller, das bringt jetzt nichts. Das heißt, ja. Kann ich jetzt einfach das genießen, dass ich alle Zeit der Welt habe mit dem Kind, muss ich jetzt wirklich XYZ noch erledigen heute, was auch immer. Und gleichzeitig aber auch zu schauen, was ist mir wirklich wichtig, weil urviele, also manche Dinge, die wir erledigen wollen, sind uns einfach wirklich wichtig und sind auch mit unseren Werten konform. Also sprich, wir lieben es, die Kinder zusammen zu sehen und irgendwie organisieren auch noch gern Feiern, dann wäre es total schade, die Geburtstagsfeier zu streichen. Aber wenn wir von unseren Werten her die Geburtstagsfeier nur machen würden, weil sie alle machen und das Kind eigentlich eh keinen Bock drauf hat, warum machen wir dann eine Geburtstagsfeier? Also einfach da auch ein bisschen zu schauen, was stimmt mit unseren Werten überein und was lasten wir uns da quasi immer auf. Genau. Und dann gibt es noch den fünften Glaubenssatz, streng dich an. Ist der streng dich an Glaubenssatz. Das ist so diese Überzeugung, dass wir eben ohne Fleiß keinen Preis, dass wir einfach wirklich leisten müssen. Das ist oft was, also ich werde oft mit Menschen konfrontiert, die den Antreiber haben, weil ich einfach nicht so viel arbeite wie andere, dafür eben in manchen Stunden viel effizienter bin und einfach nicht diese Überzeugung habe, ich muss Stunden absetzen, sondern ich suche mir die Arbeit, die ich am besten kann. Das funktioniert dann leicht, das funktioniert dann recht schnell und effizient. Da überlege ich mir gute Systeme und andere Dinge gebe ich wiederum ab und sage auch gar nicht, dass ich alles gut kann. Und aber Menschen, die diese Überzeugung haben, du musst auch am Arbeitsplatz sein, du musst die Stunden absitzen, es muss hart sein, es muss einfach, es darf auf keinen Fall Freude bereiten. Für die bin ich eine Lebenskünstlerin, weil die sich denken, die ist die ganze Zeit gut drauf, sogar beim Arbeiten, was ist mit der quasi? Also da merke ich auch immer wieder, dass wie schön das wäre, wenn Menschen das auch ein bisschen ablegen würden, dass wir immer hart arbeiten müssen für was, sondern vielleicht könnten wir leicht arbeiten. Es ist ja trotzdem Arbeit, wir tauchen ja trotzdem auf, aber es fühlt sich auch wie Arbeit an. Ich finde, das ist immer so ein bisschen eine Floskel, die ich nicht teilen kann. Nein, also wenn du das machst, was dir Freude bereitet, fühlt es sich nicht wie Arbeit an. Ja und nein, weil ich muss ja trotzdem auftauchen. Ich leiste ja trotzdem was, ich muss trotzdem konzentriert sein. Vielleicht würde ich sonst einfach ein Buch im Schatten lesen und in die Luft schauen zwischendurch. Aber sich was zu suchen, was einem Spaß macht und das zu arbeiten, ist einfach die leichteste Variante davon. Und genau, und da merke ich immer wieder, wie wir das auch, ich weiß nicht, von Kind auf, von den Eltern und so weiter auch mitbekommen haben, dieses Arbeiten muss schwer sein, hart sein, wir müssen was leisten.
Ich finde das aus Ayurveda-Sicht, mir ist oft das Prana, also es kommt einfach immer mehr zu mir, wie da der Fluss so ist und es darf leicht sein. Da geht es ja auch darum, wenn wir uns irgendwo in eine Situation begeben, die einfach nicht funktioniert oder wo wir anstehen oder wo es super anstrengend ist, ja, da fließt die Energie nicht und dann darf man halt schauen, okay, vielleicht gibt es andere Wege, die besser zu mir passen und vielleicht bin ich viel zu verbissen an einer Lösung dran, die in meinem Kopf unbedingt sein muss, vielleicht ist es die einfach nicht.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst beim Thema Erschöpfung. Weil, wie kommt man da wieder raus? Also, das ganze System, was wir uns aufgebaut haben, oder so, wie du gesagt hast, wir waren ja jetzt sehr verbissen an etwas dran. Wir haben uns gedacht, wir sind die perfekten XY-Personen. Wir können das alles schupfen, wir sind stark und so weiter. Und das kann sich dann manchmal so anfühlen, als hätte man versagt, wenn man vielleicht doch merkt, dieser Job ist nichts für mich oder ich kann doch nicht im Ausland wohnen, weil Spanien ist halt nicht immer so witzig, wie man es vielleicht vom Urlaub kennt. Und ich weiß nicht, aus diesen Systemen, die man sich gebaut hat, einfach da nochmal zu sagen, so geht's nicht mehr, kann für manche oder wahrscheinlich für die meisten wirklich dieses Gefühl sein von, ich habe versagt oder ist auch wirklich ein wichtiger erster Schritt, sich das mal selbst einzugestehen. Vielleicht kennst du oder ihr auch dieses Gefühl von, okay, das ist mal das Erste, dass wir es uns selbst eingestehen, aber die Person, der Person, der wir das dann als Erstes erzählen, dann wird es irgendwie real. Also dann geht es auch darum, mal mit jemandem drüber zu sprechen. Man muss auch nicht immer gleich schon ansprechen, ich bin in einer totalen Erschöpfung oder ich habe das Gefühl, ich habe mir da was aufgebaut, ich komme nicht mehr raus. Sondern man kann auch mal einfach über das Thema beginnen zu sprechen. Hey, ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es um Erschöpfung. Bist du auch manchmal erschöpft? Wie zeigt sich das bei dir? Und dann kommt man, wenn man das einfach mal thematisiert, sehr schnell drauf, dass es eigentlich alle auf irgendeine Art und Weise kennen. Oder jemanden kennen, der schon mal im Burnout war. Und das eigentlich was sehr, sehr Normales ist, dass wir quasi immer wieder in diesem Ausreizen sind und dann quasi uns wieder zurückholen. Ich glaube auch, dass es mal eine Erfahrung in die Richtung vielleicht braucht, wo man erste Symptome merkt, um einfach dann zu wissen, Moment, das sind meine Alarmglocken. Danke, Alarmglocken, dass ihr da seid. Kann ich frühzeitig da etwas verändern? Und da geht's auch darum, einfach also auch mal zu schauen, was sind meine Energiegeber und was sind meine Energieräuber? Und eben, es braucht nicht immer dann das, den Job kündigen und, ich weiß nicht, den Kindern sagen, ab jetzt bin ich nie da und ihr habt eine Fulltime-Nanny oder so. Also es braucht nicht diese extremen Dinge, sondern manchmal ist es, dass wir vielleicht anders aufstehen und uns nicht sagen, ich habe keine Zeit, sondern uns sagen, ich habe heute 24 Stunden Zeit. Schauen wir mal, wie ich die gut nützen kann. Also es gibt einfach auch so kleine Wege, wenn wir uns vielleicht dann sagen, okay, 5 Minuten pro Tag nur für mich. Ob das jetzt ist, dass ich 3 Atemzüge mache, dass ich die Hände aufs Herz lege, dass ich um den Häuserblock spazieren gehe, dass ich eine süßen Katze begegne und dort 3 Minuten stehen bleibe und die länger anschaue. Also das alles können schon die ersten Schritte aus diesem verworrenen Komplex raus sein. Und wenn wir uns dann immer mehr auch dran gewöhnen, geht es dann auch darum, eben irgendwo auch zu kommunizieren, was sind meine Bedürfnisse und was kann man an diesem Gesamtkonstrukt quasi auch ändern.
Mhm. Wann würdest du da raten, dass man auch Hilfe dazu nimmt?
Also ich bin ein großer Fan von Unterstützung. Also ich wäre auf keinen Fall da, wo ich jetzt bin, wenn ich nicht immer irgendeine Psychologin, Psychotherapeutin oder Coach als Ansprechperson habe. Ich finde, das ist einfach der kürzeste Weg zur Lösung. Und ich rate eben auch allen, also prinzipiell jedem Hilfe zu suchen und einfach mal durch diesen Prozess durchzugehen. Also wie macht man das? Wie habe ich das gemacht? Oder wie mache ich das auch, wenn ich in einer neuen Stadt bin oder auch eine neue Unterstützung brauche, weil ich das Gefühl habe, irgendwie erreicht mich jetzt ein neues Lebensthema. Da ist vielleicht die eine Coaching-Person gar nicht mehr so gut. Dann würde ich googeln. Würde ich einfach mal googeln, wenn es ums Gesundheitsthema geht, vielleicht Health Coach, wenn es ums psychologische Thema geht, psychologische Beratung, wenn es wirklich schon in Richtung Burnout geht, vielleicht auch Psychotherapeutin und dann mal nach der Sympathie schauen. Der erste Moment ist immer sehr aufregend, ich bin da auch immer sehr nervös, dass man anruft, schreibt und mal wirklich auch sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, dann muss man einfach zum ersten Termin gehen und dann ist es meiner Meinung nach schon auch irgendwo ein Selbstläufer oder einfach was, was quasi dann in die Gänge kommt. Und in dem Moment, wo wir dann eine Person haben, die uns schon kennt, ich habe zum Beispiel eine Psychotherapeutin und psychologische Beraterin, die mich jetzt einfach schon seit 10 Jahren und 15 Jahren kennt, da bin ich am Anfang mal 5 Stunden hingegangen. Es braucht doch wirklich nicht 10 Stunden, um mal meine Geschichte zu erzählen. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Thema habe, nehmen wir mal an, irgendein Treffen mit meinen Eltern, da kommt irgendwas hoch, schreibe ich dir sofort, bevor ich jetzt 3 Tage weine und mir denke, oh mein Gott, was habe ich falsch gemacht als Tochter und so weiter und so fort. Und mein ganzes Umfeld voll heul und keiner mir wirklich helfen kann, rufe ich die an oder schreibe ihr, hast du einen Emergency-Termin? Sie sagt, ja, es ist jemand ausgefallen. Ich treffe sie und zack, ist dieses Problem weg. Und ja, das kostet was. Das kostet in Österreich vielleicht 90 Euro, 120 Euro, 150 Euro. Aber mir ist es das wert, woanders vielleicht zu streichen an finanziellen Ressourcen, die ich habe, 3-mal weniger essen zu gehen, was auch immer, und dafür das in Anspruch zu nehmen. Und du hast was anderes gefragt, mir ist es nur immer wichtig, da einfach auch das zu normalisieren, dass wir uns wirklich alle Hilfe holen können. Bei einem Infekt geht jeder zum Arzt. Und lassen das vielleicht nicht ewig lange anstehen. Und beim Ayurveda geht es schon um dieses Präventive, um dieses Hilfe holen, bevor wir so aus der Balance sind, dass wir alle möglichen Symptome entwickeln. Und genau, also spätestens, wenn man merkt, ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, dann bitte, bitte unbedingt psychologische Hilfe suchen und da auch beginnen, in diesen Prozess reinzugehen. Das Schöne ist, man lernt sich besser kennen und es wird nachher in der Regel einfach viel, viel besser.
Ja, und manchmal sind es wirklich Lebensthemen, wie zum Beispiel Glaubenssätze oder auch Lebenssituationen, wo man das Gefühl hat, ich komme da nicht raus, die dann auch körperlich, wo man dann quasi auch körperlich einen Sprung machen kann, weil viele versuchen es über den Körper zu lösen, was auch natürlich total Sinn macht, weil man kann auch über den Körper mentale Themen angehen, dass es einem besser geht. Aber oft hilft die ganze Optimierung im Außen nichts, wenn man nicht an der Wurzel arbeitet, und das sind oft genau die Themen, über die wir jetzt gesprochen haben.
Ja. Und da vielleicht noch spannend, ich finde es sehr spannend, zum Beispiel in Beziehungssettings. Ich habe früher, als ich so 19 war, habe ich immer dazu tendiert, den Partner schuldig zu sprechen. Quasi mir, wenn ich gemerkt habe, ich bin irgendwie, es wird irgendwie mühsam, unzufrieden, was auch immer, habe ich mir gedacht, ja, der Partner ist schuld, der ist das Problem. Bis ich irgendwann draufgekommen bin, nein, ich bin das Problem. Es geht einfach darum, mal über mich zu sprechen und zu schauen, warum nervt mich das jetzt plötzlich so, obwohl es mich früher nie genervt hat, dass er XYZ macht. Das Gleiche auch mit den Kindern, was triggert mich da jetzt? Das Gleiche auch mit Freundinnen, mit Arbeitskollegen. Es kann plötzlich was auftauchen, dass irgendwas, wir uns plötzlich denken, die ist so komisch plötzlich. Und manchmal ist nicht die Person plötzlich so komisch, sondern in uns hat sich irgendwas gewandelt und plötzlich triggert uns was, was eigentlich vorher überhaupt kein Problem war. Und genau, also ich bin einfach wirklich, das ist eines meiner Rezepte, warum ich für mich sehr zufrieden und glücklich bin. Und deswegen teile ich das einfach auch immer, weil ja, das ist sollte man vielleicht nicht verheimlichen, dass einem einfach Hilfe dazu führt, auch sich selbst besser kennenzulernen.
Ja, absolut. Theresa, wir wollten über ganz viele Sachen sprechen und die Zeit verfliegt total. Ja, vielleicht abschließend, hast du noch was Letztes, was du sagen magst, was ich dich noch nicht gefragt habe?
Also ich möchte einfach alle einladen, sich einfach jetzt mal nach dem Interview einfach selbst zu fragen, wo stehe ich gerade in Bezug auf meine Energieressourcen? Ist mein Glas, wenn man jetzt so in einem Wasserglas spricht, voll? Das leert sich über den ganzen Tag natürlich. Habe ich quasi Gewohnheiten, die dazu führen, dass es wieder voll wird? Oder ist mein Glas eigentlich jetzt schon ziemlich leer und ich schaffe es einfach nicht, das immer wieder aufzufüllen? Ich glaube, das ist so das Erste, einfach mal sich selbst so ein bisschen eine ehrliche Antwort zu geben, da mal gut durchzuatmen, wenn die Antwort vielleicht nicht so positiv ist, mal zu sagen, das ist okay, es ist okay, erschöpft zu sein. Vielleicht das ist auch noch gut mitzugeben. Das ist etwas, was jeden von uns irgendwann mal betrifft. Das ist wirklich okay und es zeigt von wahnsinniger Stärke und innerer Stärke, sich da auch verletzlich zu zeigen und mit Freundinnen, mit nahestehenden Personen darüber zu sprechen. Das macht nur menschlich und sympathisch.
Und man gibt den anderen die Chance zu helfen, wie du vorhin gesagt hast. Das ist ein super Aspekt.
Genau, und einfach auch ehrlich zu teilen, wie es der anderen Person, also wie gesagt, das betrifft einfach wirklich viel, viel mehr Menschen, als wir denken, genau. Und sich dann einfach auch einen Weg zu suchen und zu erlauben, da wieder ein bisschen rauszukommen quasi.
Ich möchte auch nur auf das zweite Interview mit dir verweisen. Da geht es nämlich genau darum, wie kann man gesunde Gewohnheiten aufbauen und alte Gewohnheiten transformieren. Und du hast gesagt, wir kriegen noch ein Goodie von der Körpergut-Akademie.
Yes, genau. Wir haben jetzt so viel über die inneren Antreiber gesprochen. Deswegen findet ihr in den Shownotes auch noch einen Link, wo ihr euch einen Antreibertest runterladen könnt und die Auswertung dazu. Das verwenden wir normalerweise einfach nur in unserer Health Coach Ausbildung, aber ihr könnt es gerne einfach selbst auch ausprobieren. Da kommt dann einfach raus, welcher Antreiber vielleicht etwas zu viel ausgeprägt ist, und dann geht es darum, das weiter zu explorieren oder eben auch zu einem Health Coach zum Beispiel zu gehen und euch da Unterstützung zu holen.
Ja, vielen Dank. Danke, Theresa, für deine Zeit und dass du dein Wissen mit uns geteilt hast und auch deine persönlichen Erfahrungen. Vielen lieben Dank.
Danke dir, Ursula, für die Einladung. Es war wie immer ein sehr, sehr schönes Gespräch und Austausch mit dir.
Wenn du das Gehörte hilfreich für dein Leben findest, dann abonniere unseren Podcast, indem du auf Folgen klickst. Hinterlass uns auch deine Bewertung und hilf so anderen, diesen Podcast zu finden. Wenn du dein Ayurveda-Wissen weiter vertiefen möchtest, wirf gerne einen Blick auf unsere kostenfreien Angebote und unser Kursangebot auf www.jadeflower.academy. Bei uns kannst du lernen, mit Ayurveda die natürliche Intelligenz deines Körpers zu verstehen und seine Zeichen zu lesen. Du hast den Podcast der Jadeflower Academy mit mir, Ursula Feuerherd, gehört.